das ist der ICF Basel Podcast.
Danke vielmals, ihr dürft gerne absitzen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Basel! Basel! Ihr habt wieder knapp gewonnen, habe ich gerade miterlebt. Niemand mehr hat Angst vor Basel im Fußball. Aber schaut, ich bin Fan vom FC Aarau, ich sage nichts mehr dazu. Ich glaube, da muss ich jetzt auch meine Klappe haben. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor allem freue ich mich, in einem Saal zu sein mit ein bisschen mehr Testosteron als die letzten zwei Tage. Ich war nämlich an der Ladies Lounge Konferenz. Wer war alles an der Frauenkonferenz in diesem Raum? Jawohl. Also, es ist wirklich, ich liebe es. Ich sneak mich immer rein in Frauenkonferenzen als Mann. Aber ich muss sagen, gleich, wenn es ein bisschen Testosteron hat, dann hat es einfach einen anderen Dunst, oder? Ist das der Dunst, den du gemeint hast, den du um mehr herum gespürt hast? Es schmeckt einfach etwas anders, wenn die Männer auch noch dabei sind. Aber das ist gut so. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor allem freue ich mich, dass ich ein Herz-Message bringen darf. Ich habe eine Message dabei, die ich schon einige Monate mit mir herumtrage. Ich möchte über einen Kranken reden. Ja, ich möchte über einen Seuch reden. Ein Seuch vom Teufel, wo ich glaube, uns in der heutigen Zeit von Social Media, Globalisierung, wo wir irgendwo mit der ganzen Welt verbunden sind über unsere Smartphones, glaube ich, gibt es einen Kranken, der uns immer wieder möchte angreifen und uns immer möchte von unserem göttlichen Potenzial ablenken. Und die Krankheit heisst Vergleichen. Ich möchte heute über sich vergleichen reden. Und der Titel von meiner Message, wenn du dir Notizen machst, ist folgender: JT oder JC, wer ist besser? JT oder JC, wer ist besser? Und ich möchte aus dem Leben von Johannes der Täufer, JT, ein paar Prinzipien rausschälen, die ich glaube, dir werden helfen, wenn der Teufel versucht, dich in dieser Spirale von Neid und Missgunst hineinzuziehen und dein Potenzial möchte klein machen. Aber bevor ich auf die Episode im Leben von Johannes der Täufer einsteigen, muss ich kurz ein bisschen Kontext geben, dass wir ein bisschen mehr vielleicht verstehen, wer der Johannes war. Und zwar möchte ich euch zu den letzten zwei Versen vom Alten Testament mitnehmen. Die letzten zwei Versen vom Alten Testament stehen in Malachi 3, Vers 23 und 24. Und dort steht Folgendes: Ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Punkt. So endet das Alte Testament. Es redet also hier vom Prophet Elia. Und du und ich, wir wissen, der Prophet Elia hat ja hier schon gelebt. Er war einer der grössten Propheten im Alten Testament. Er hat Feuer vom Himmel oben runtergebetet, er hat Baalspropheten eigenhändig abgeschlachtet. Er ist aufgestanden in einer sehr dunklen Zeit vom Volk von Gott und hat die Leute wieder neu ausgerichtet auf den Gott im Himmel. Und so endet das Alte Testament mit dem Prophet Elia, wo Gott wieder ankündigt als ein neuer Prophet, der ein neues Zeitalter wird bringen. In meiner Bibel kommt nach diesen letzten zwei Versen eine leere Seite. Und dann fängt das Matthäus-Evangelium an. Wir haben es heute davon gehört. Dann fängt das Neue Testament an. Eine leere Seite. Hast du gewusst, dass die eine leere Seite, die steht für 400 Jahre Schweigen? 400 Jahre lang hat sich Gott entschieden, nicht mehr zu reden mit seinem Volk. Gott war natürlich nicht untätig in diesen 400 Jahren. Wenn Gott nichts mehr macht, dann fällt unser ganzer Planet auseinander. Aber er hat sich entschieden, dass er 400 Jahre lang nicht mehr durch Propheten wird reden. Es sind keine Schriften überliefert, darum hat es eine leere Seite zwischen Malachi und Matthäus. 400 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das sind viele Generationen, die gewartet haben auf den Elia. Die Leute haben sich gewundert, wird Gott überhaupt irgendeinmal wieder reden? Wird er sein Versprechen einlösen, das er am Ende durch den Propheten Malachi mitteilt hat? Und die, ich sage es jetzt mal so, Sprechpause Gottes ist unterbrochen worden von einem komischen Typ. Der JT von EK. Johannes der Täufer von Ein Kerem, ein kleines Dörfli westlich von Jerusalem. Der Johannes der Täufer war ein Hipster vor seiner Zeit. Bart, Rastas, ein Mantel aus Kamelhaar und er hat Heugümper in Honig getippt und gegessen.
Also wenn du das Gefühl hast, dass die Insekten, die du heute im Coop-Gestell kaufen kannst, modern sind, vergiss es. Vor 2000 Jahren, der JT in der Wüste, Heugümper gefressen. Seine Botschaft war eine Botschaft von der Buße und von der Vorbereitung. Und sein Markenzeichen war die Taufe. Du musst wissen, im Alten Testament hat es viele Wäschungen gegeben. Priester haben viele Wäschungen gemacht. Wenn du dich unrein gemacht hast, hast du verschiedene Wäschungsrituale machen, damit du wieder hast in die Gegenwart Gottes reinkommen. Der Johannes der Täufer war der Erste, der Menschen ganz im offenen Wasser getauft hat. Darum auch sein Name Johannes der Täufer. Also sein Ministerium war eigentlich, der Untertitel war Taufe neu erleben. Er hat also etwas neu eingeführt und das hat auch ihn bestimmt. Er ist zum Johannes der Täufer geworden. Leute haben Buße da und haben sich taufen lassen. Und Jesus hat ihn bestätigt als derjenige Elia von Malachi. Wir lesen es in Matthäus 11, 14. Wenn ihr es annehmen könnt, dann begreift doch, Johannes ist Elia, dessen Kommen angekündigt wurde. Und das Ministry von Johannes der Täufer hat viel bewirkt. Wir lesen in Matthäus 3, 5 bis 6. Aus Jerusalem, aus allen Teilen Judäas und aus dem ganzen Jordanland strömten die Menschen hinaus in die Wüste. Warum? Um ihn predigen zu hören. Du musst verstehen, wenn Menschenmassen in die Wüste rausgehen, um einem Mann zuzuhören, dem sage ich Erweckung. Der Johannes der Täufer und seine Jünger haben nach 400 Jahren Schweigen, nach einer riesigen Erwartung im Volk Gottes, haben die eine Erweckung erlebt, wie es schon seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben hat in Israel. Er war der Mann der Stunde gewesen und alle Menschen sind zu ihm und haben sich taufen lassen. Jetzt tritt aber noch ein anderer auf den Plan. Das ist nämlich der JC von BH. Der Johannes Christus von Bethlehem. Jesus Christus natürlich, oder? Dann habe ich geschaut, ob die noch wach sind da in der ersten Reihe. Jesus Christus von Bethlehem. Und weißt du was? Auch er tauft Menschen. Und zwar mit der gleichen Taufe wie der Johannes. Der Konflikt war vorprogrammiert. Und tatsächlich, wir lesen in Johannes 3, 25, eines Tages kam es zwischen einigen Jüngern von Johannes und einem Juden zum Streit darüber, welche Taufe wichtiger sei. Jetzt kommt so ein Jude, wo sehr wahrscheinlich Jesus erlebt hat, wie er Menschen getauft hat im Jordan, und kommt zu den Jüngern und sagt, du, eure Taufe da, ist die etwa gleich gut wie die von Jesus? Und es heisst da nachher, gemeinsam gingen sie schließlich zu Johannes. Das schließlich heisst für mich, die haben sich zuerst mal eine Zeit lang Köpfe geschlagen mit Argumenten. Nein, ich, nein, du, nein, ich, nein, du, nein, ich, nein, du. So wie es Theologen halt machen, gell? Ich bin auch einer. Schließlich gehen sie zu Johannes und sagen, ja, wir können die Frage nicht beantworten. Welche ist jetzt wichtiger? Lass uns zum Oberrabbi gehen und ihm die Frage stellen. Und lass mal, was die Jünger dort fragen. Rabbi, der Mann, der damals am anderen Jordanufer zu dir kam und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber. Hörst du, was da mitschwingt zum Stil? Das geht doch nicht. Wir haben doch das Patent für die Taufe in der Wüste. Jetzt hast doch du den getauft. Und natürlich sagst du den Leuten, hey, folgt dem Jesus noch. Aber dass der jetzt auch noch tauft, das war nicht so abgemacht gewesen. Das ist unser Ministry. Das haben wir erfunden. Und dann geht es weiter. Alle Leute gehen zu ihm. Es sind sicher nicht alle Leute gegangen, aber verstehst du, für die Jünger hat es sich so angefühlt wie alle. Niemand. Und es heisst da nachher, anstatt zu uns zu kommen. Du merkst, die Jünger haben das Problem. Sie haben Erweckung erlebt, verstehst du? Sie haben gesehen, wie Ströme von Menschen zu ihnen gekommen sind. Und Ich werde nicht zu fest in den Text hineininterpretieren, aber ich kann mir vorstellen, das hat etwas gemacht mit ihnen. Sie haben Erfolg gehabt im Ministry. Sie haben gesehen, dass die Vollmacht von Gott da war und die Erweckung im Land ist gekommen, ein Stück weit auch wegen ihnen. Und jetzt kommt der andere und kopiert es und hat erst noch mehr Erfolg. Kennst du das? Kennst du das, wenn du dich vergleichst mit anderen? Du hast vielleicht zusammen im Sportverein angefangen, du hast zusammen angefangen zu trainieren und plötzlich ist er 5 Minuten schneller als du. Oder hat mehr Erfolg in seinem Geschäft und ist schon zum dritten Mal in Bali innerhalb von 2 Jahren und du hast es kaum in Aargau geschafft. Verstehst du, was der Teufel da versucht hat? Er hat versucht, einen Keil zwischen Johannes und Jesus reinzuschlagen und die Leute in eine Spirale von Neid und Missgunst reinzuziehen. Weil sehr häufig ist genau das, was der Teufel machen will. Er möchte uns einflüstern, im Stil, hast du gesehen, die anderen? Auf ihrem Facebook-Profil, was sie wieder gepostet hat. Hat sie das verdient? Ist das Fake News? Und der Teufel versucht uns sehr häufig genau so zu packen, damit wir in die Abwärtsspirale von Neid und Missgunst hineinkommen. Und ich glaube, dass die Antwort von Johannes der Täufer auf die Frage der Jünger uns Schlüssel geben, wie wir reagieren können, wenn der Teufel uns versucht, in die Spirale hineinzuziehen. Ich möchte die Antwort von Johannes auseinandernehmen und 4 Prinzipien rausschälen, die dir werden helfen, in deinem Alltag, wenn es darum geht, dich mit anderen zu vergleichen oder eben deine eigene Identität in dem zu finden. Das Erste, was Johannes sagt, ist folgendes. Kein Mensch kann sich auch nur das Geringste selber nehmen, es muss ihm von Gott gegeben werden. Das Erste, was Johannes der Täufer gewusst hat, er hat gewusst, woher er kommt. Er sagt da, nichts, was ich habe, nichts, was ich habe, kein Business, kein Geschäft, keine Idee, die ich habe, habe ich aus mir selber gemacht, sondern nichts kann ich tun, wenn nicht Gott mir das gibt. Wissen, woher wir kommen, ist so zentral. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich die ganze Welt um uns dreht, oder? Ich und 1 Milliarde Chinesen. So gehen wir durchs Leben. Alles dreht sich um uns. Jedes Gerät ist so ausgerichtet, dass das, was wir gerne haben, immer zuerst kommt. Und ich sage ja nicht, dass das grundsätzlich falsch ist, aber ich sage, es hat eine gewisse Gefahr, dass wir das Gefühl haben, wir sind das Zentrum vom Universum und Hauptsache meine Bedürfnisse werden gedeckt und alles andere ist mir eigentlich egal. Wissen, woher wir kommen, dass alles, was wir haben, wo wir sind, aus der Hand von Gott kommt. Das ist die wahre Definition von Demut. Ich glaube, dass wir Christen häufig eine falsche Sicht von Demut haben. Dass wir denken, Demut heisst, ich schleiche so durch die Welt und sage, nein, nein, ich bin es nicht gewesen. Nein, das habe nicht ich gesungen, das war Gott gewesen. Na gut, so gut war es auch wieder nicht gewesen. Ja, du musst aufpassen, wenn du so Sachen sagst. Gell? Aber ich glaube, wahre Demut ist immer zu wissen, woher wir kommen. Und darum muss ich immer lachen, wenn ich den Vers lese in 4. Mose. Weißt du, der Mose hat ja die 5 Bücher Mose geschrieben. Ich stelle mir jetzt so vor, der Mose sitzt auf seinem Felsen und ist gerade dran, das Alte Testament zu schreiben. Oder? Und er schreibt Folgendes, also der Mose schreibt Folgendes über sich selber. 4. Mose 12, 3. Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Ich stelle mir vor, er hockt aus seinem Felsen, schaut ein bisschen die Leute an und denkt, nein, wirklich, sehe ich keinen. Es tut mir leid, ich habe wirklich lange gesucht. Ich meine, 2-3 Millionen, ich kenne schon den einen oder anderen, aber ganz ehrlich, so demütig wie ich, ist wirklich keiner. Und das muss jetzt jeder wissen, bis Jesus wieder kommt, alle Generationen sollen erfahren, dass ich der demütigste Mann bin auf Erden. Und er hat das in die Bibel reingeschrieben. Hast du gewusst, dass es viele Theologen gibt, die sagen, das kann niemals der Mose selber geschrieben haben. Weil das trifft, so von Stolz. Ich glaube, der Mose hat verstanden, was wahre Demut ist. Verstehst du, wo Gott ihn berufen hat, der den Busch brennt hat, hat Mose gesagt, ich habe doch das nicht. Ich bin der Falsch, ich kann nicht reden, ich kann nicht leiten, nimm einen anderen. Ich glaube, der Mose ist sich sehr bewusst gewesen, dass es nicht durch seine Kraft ist, dass er das Volk kann leiten. Sondern er gewusst, alles, was ich habe, habe ich, weil Gott mir das gegeben hat. Und weißt du, wenn du weißt, woher das kommst, dann ist Dankbarkeit die einzig legitime Antwort auf das, was du in deinem Leben erreichst. Und nicht Stolz. Warum Stolz, wenn das, was du kannst, von Gott kommt? Das ist das Gleiche, wenn du ein Geschenk bekommst und stolz bist darauf, dass das Geschenk ist bekommen. Hä? Wenn du ein Geschenk bekommst, sagt es sehr viel über den aus, der dir ein Geschenk macht, aber sehr wenig über dich. Du hast dann vielleicht einfach Geburtstag. Ja, schon auch eine Leistung. Dankbarkeit ist wichtig, wenn wir wissen, woher wir kommen. Das Zweite, was Johannes der Täufer gewusst hat, er hat gewusst, wer er ist. Er geht weiter in seiner Antwort an seine Jünger und sagt, ihr selbst könnt doch bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Johannes der Täufer hat gewusst, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht Jesus. Ich bin Johannes. Er hat gewusst, wer er ist. Und das ist so etwas wichtig. Die Frage nach dem, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Bin ich, was andere denken, was andere über mich sagen? Bin ich, was ich tue? Bin ich, was auf meinem Visitenkarte steht, so als Titel? Bin ich, was ich poste? Vor Photoshop? Nach Photoshop? Vor dem Filter? Nach dem Filter? Wer bin ich? Das ist so eine zentrale Frage, wo wir doch tagtäglich versuchen zu beantworten, auf verschiedene Art und Weise. Schau, ich habe gelesen, dass auf Instagram alleine jede Woche 50 Millionen Mal Hashtag Selfie gepostet wird. Das heisst, es gibt also mindestens 50 Millionen Selfies pro Woche auf Instagram. Selfie ist ein gesellschaftliches Phänomen der letzten Jahre. Und ich habe einen Artikel gelesen von einem Italiener, Marco De Ramo. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Die Welt im Selfie» und er untersucht ein bisschen das Phänomen Selfie. Und er schreibt Folgendes. Im Selfie drückt sich ein unbezwingbares Bedürfnis aus, das eigene Dasein zu bestätigen. Ein Zeugnis von sich selbst, eine Spur des eigenen in der Weltseins zu hinterlassen. Und er sagt nachher, eigentlich so ein philosophisches Statement, er sagt eigentlich, heute gilt, ich selfie, also bin ich. Ich selfie, also bin ich. Es gibt auch eine Studie, die untersucht, frage mich nicht, wie sie das gemacht haben, aber sie haben untersucht, zwischen 2011 und 2017, wie viele Leute ums Leben gekommen sind beim Selfie-Knipsen. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass mindestens 259 Menschen beim Knipsen von einem Selbstporträt sind ums Leben gekommen. Der grösste Teil ist vertrunken, die anderen sind überfahren worden und die dritten sind irgendwo von einem Hügel oben runtergefallen. Und darum gibt es in Japan, auf dem nächsten Slide, Orte, wo schon ganz viele Schildchen stehen. Können wir das nächste Slide sehen? Was man überall nicht darf, ist schon gekommen. Da, genau. Also du darfst aufs Dach rauf, aber mach einfach kein Foto von dir. Das ist gefährlich. Und es ist interessant, weißt, wenn du über Social Media Verhalten redest mit den Leuten, dann heisst es immer, ja, ich habe kein Problem mit Social Media. Kennst du das? Leute sagen immer, ja, die anderen, oh, da gibt es Leute, ich habe einen Freund, der ist im Fall von morgen bis zu Abend, das ist unglaublich. Aber ich, nein, ich habe nur ein Facebook-Profil oder Instagram, nur weil für meine Freunde, oder? Und für mein Geschäft, weißt du, dass mein Mütti weiss, wo ich bin und so, aber ich habe kein Problem, ich habe es völlig im Griff. Und es stimmt, ich habe mir überlegt diese Woche, warum poste ich eigentlich immer wieder aus dem Fitnessstudio? Und warum erzähle ich immer wieder von meinen fußballerischen Fähigkeiten? Und ich habe mir auch diese Woche überlegt, eigentlich sollte ich ein bisschen mehr posten von dem, was ich so unter der Woche mache. Die Leute kennen mich so am Sonntag, oder? So in Basel, oder? Aber unter der Woche hat es noch ein bisschen mehr Leute, die mir zulassen. Warum ist es so, dass wir uns auf Social Media tendenziell ein bisschen grösser ein bisschen besser darstellen, als wir wirklich sind. Ist es nicht, wenn wir die Frage, wer bin ich, eigentlich möchten beantworten. Ich bin übrigens auch jemand. Und ich bin im Fall krass. Da siehst du mich vor dem Eiffelturm. Ich habe es bis nach Paris geschafft. Schau, ich glaube, wenn es um die Frage geht, wer bin ich, dann gibt es nur einen Ort, wo wir die Antwort zu dieser Frage finden können, und das ist im Wort von Gott. 2. Korinther 5,17 sagt,
Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Der neue Mensch, was ist das? Das ist all das, was Gott über dich sagt. Das sind Gottes Zusprüche über dein Leben. Das soll mein «Wer bin ich?» beantworten. Du bist eine geliebte Tochter, ein Sohn vom Allerhöchsten. Du bist ein Freund von Jesus. Dir ist vergeben, du bist versöhnt. Der Heilige Geist lebt in dir. Du bist gewollt, du bist wunderbar gemacht. Du bist mehr als ein Überwinder. Gott ist für dich. Gott hat seine bedingungslose Liebe, sein fette Like auf jeder Lebenssituation. Selbst die, wo du denkst, dort habe ich es voll verkackt, sagt Gott, Like. Bevor das es dich überhaupt gegeben hat, sagt das Wort von Gott, Like. Und das ist das einzige Like, das wir brauchen. Wenn du deine Likes zählst, bevor du ins Bett gehst, ist das eine Sache. Aber ich empfehle dir, dass du dich füllen lässt von dem, was Gott über dich sagt. Und das beantwortet die Frage, wer bin ich? Ich bin ein Kind von Gott. Und ich habe alles von ihm bekommen, was ich brauche, um im Leben meinen Auftrag zu leben. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Nachdem Johannes gewusst hat, woher er kommt, wer er ist, hat er auch gewusst, was sein Auftrag ist. Und das ist so wichtig. Wir lesen, in seiner Antwort geht es weiter. Ich soll ihn nur ankündigen, mehr nicht. Also er sagt, look, mein Job ist, den Jesus anzukündigen. Nicht mehr. Der Johannes der Täufer hat genau gewusst, was sein Auftrag ist. Und das ist so wichtig, weil wenn du nicht weißt, was dein Auftrag ist, dann fährst du an Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn ich mich mit einem anderen vergleiche, der einen anderen Auftrag hat, dann vergleiche ich einfach auf der falschen Ebene. Es ist wichtig, dass ich weiss, was mein Auftrag ist und dass ich Verantwortung übernehme für das, was ich mache und nicht für das, was der andere als Auftrag bekommen hat. Weißt du, im ICF Zürich tue ich häufig, wenn wir Guest-Speaker haben, die Englisch sprechend sind, tue ich übersetzen. Das habe ich jetzt an der Ladies Lounge auch gemacht. Und ich mache das gerne, weil das Coole ist, du lernst coole Leute kennen und gleichzeitig predigst du ja die Messages selber, oder? Weil du übersetzt und du es selber predigen, etwa viermal oder? In Zürich, vier Celebrations. Aber das Interessante ist, wenn ich jemanden übersetze, dann tue ich ja selber auch, mache ich das auch etwas mit mir, was der sagt, oder? Weil ich überlege mir den, was hat jetzt der genau erzählt, oder? Und jetzt vor 3 Wochen haben wir einen Prediger gehabt von Jakarta, der Juan Mogi. Und ich möchte euch einen Ausschnitt zeigen von dem, was er gesagt hat, mit meiner Übersetzung. Und ich werde euch dazu sagen, was ich gedacht habe, als ich ihn übersetzt habe. Okay? Also, Juan Mogi von Jakarta.
And God said, add another service.
Und Gott hat gesagt, mache einen zusätzlichen Gottesdienst.
Add another service.
Einen zusätzlichen Gottesdienst.
Add another service.
Und noch einen.
Yes, Lord.
Ja, Gott.
Now we have 5 services.
Jetzt haben wir 5 Gottesdienste.
All full.
Alle voll.
Until overflow.
Sie haben sogar einen Überfall.
And we are going to have 6 services.
Und wir werden jetzt einen 6. Gottesdienst anhängen.
And this year we get 2,500 additional new people coming to the church.
Und dieses Jahr haben wir 2,500 neue Menschen in unserer Kirche.
And God has another question.
Und Gott hat eine andere Frage gestellt.
Ja, and if I keep on sending the people,
und wenn ich diese Menschen immer weiter schicke,
I said, Lord, I still have Friday and Saturday.
Ja, habe ich gesagt, Gott, ich habe immer noch Freitag und Samstag.
9 times.
9 Mal.
9 celebrations.
If it cannot accommodate,
und wenn es mich nicht einrichten kann,
I said, I don't know, Lord.
Dann weiß ich das nicht.
Start Gilgal Center 2.
Du musst einen zweiten Campus starten.
Ja, Gilgal.
With 5,000 seats capacity.
Mit 5,000 Mogli,
es ist gut, ich habe dich gehört. Wir haben jetzt erst gerade das Gebäude aufgestellt. Wir haben nicht einmal 2,500 Leute in einem. Mogli! Schau, manchmal hat die Lust, das anders zu übersetzen im Stil. Wir haben die 3. Celebration angefangen. Es hat nicht funktioniert, es ist niemand gekommen. Dann habe ich angefangen, Freitag, Samstag zu arbeiten, über halb in ein Burnout rein. Und dann haben wir ein Gebäude gebaut. Das ist viel zu gross. Das ist halb leer am Sonntag. Das ist eine Bauruine. Mogli. Schau, das ist jetzt ganz frisch aus dem Leben des Pastors. Ich meine, du vergleichst dich ja in anderen Sachen. Bei mir ist es halt so. Weißt du, der Mogli, Mogi, der hat den gleichen Jahrgang wie ich. 1973, das ist ein guter Jahrgang. Der hat den gleichen Jahrgang wie ich. Und ich übersetze den, er erzählt von diesen tausenden von Leuten. Und ich denke mir, was bin ich eigentlich für ein Leuchli? Der leitet tausende von Leuten und ich schaue, dass wir einigermaßen vorwärts kommen in Zürich. Und schau,
Jakarta hat 10 Millionen Einwohner. Das Ballungszentrum allein hat 30 Millionen. Zürich hat 400'000 Einwohner. Da haben sie wahrscheinlich noch Fischzelt im See. Oder? Das ist gute Zelt, 400'000. Das Ballungszentrum allein 1,3 Millionen. Wenn du selber schon mal in Asien gewesen bist, dort wimmelt es von Leuten. Überall. Ich habe meinen Auftrag, er hat seinen. Und so gleich immer doch genau dort, wo wir uns vergleichen, wo wir denken, was bin ich eigentlich für einen? Der Overflow, tausende Gebäude, Sitz, alles. Und ich? Habe ich es eigentlich im Griff? Traut mir Gott nicht mehr zu? Hey, Gott hat mir meinen Auftrag gegeben. Der Mogli hat seinen Auftrag. Die 5000 Sitze, die muss er selber füllen. Viel Glück. Ist nicht mein Problem. Verstehst du? Wenn du dich schon vergleichen willst, dann gibt es biblisch gesehen nur eine legitime Art, sich zu vergleichen. Und das ist der Vergleich mit dir selber. Der Vergleich mit dir selber. Ich lese das in Galater 6, 3-5. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben, nicht sein Leben, sondern sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben, denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug. Was die Bibel sagt, ist, hey, ja, das ist schon schwer genug. Der einzige Vergleich, den du machen kannst, ist, dass du dich immer wieder fragst, hole ich das Beste aus meinen Möglichkeiten raus? Hole ich das Beste aus dem raus, was Gott mir gegeben hat? Sind die 3 Talente, die 5 Talente, die 10 Talente, egal wie viel du bekommen hast, hole ich das Beste aus dem raus? Der Vergleich, der ist legitim. Und die Frage, die kannst du dir immer wieder stellen. Weil du weißt, woher du kommst. Du weißt, dass das, was du hast, die Möglichkeit hat Gott dir gegeben. Die Frage ist, mache ich auch das Beste? Kenne ich meinen Auftrag? Und anstatt dass ich mich mit dem anderen vergleiche, der vielleicht auf einem ganz anderen Level ist, ist meine Verantwortung zu schauen, was ich in meiner Hand habe und das Beste aus dem herausholen. Und ich glaube, wenn wir die ersten 3 Punkte verinnerlicht haben, und das sind Sachen, die wir müssen uns dem immer wieder bewusst sein, woher komme ich, wer bin ich, was sagt das Wort über mich, was ist mein Auftrag. Wenn wir diese 3 Sachen immer wieder machen, dann glaube ich, können wir den 4. und den letzten Punkt vom Johannes der Täufer leben. Und das ist ein kraftvoller Punkt. Ich glaube, das ist so ein kraftvoller Punkt. Der Johannes der Täufer hat gewusst, wie man sich mit anderen freut. Wir lesen hier, was er sagt am Abschluss von seiner Antwort. Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. Auch wenn er es nur im Facebook sieht. Gesundheit. So geht es mir jetzt. Meine Freude könnte nicht größer sein. Das sind kraftvolle Worte von Johannes der Täufer. Sie sind insbesondere kraftvoll, wenn du den Kontext verstehst. Du musst wissen, in einer jüdischen Hochzeit hat es auch 2 Trauzeuge gehabt. Aber die haben eine wichtigere Aufgabe als in unserem Breitengrad, wo du auch Trauzeuge hast. Aber in einer jüdischen Hochzeit hat der beste Freund vom Bräutigam eine ganz wichtige Aufgabe gehabt. Du musst verstehen, ein jüdisches Hochzeit wird nicht als geschlossen deklariert vor dem Traualtar, sondern in der Hochzeitsnacht. In einer jüdischen Hochzeit ist es so, wenn Brut und Bräutigam zum ersten Mal zusammen schlafen, dann gilt der Bund als geschlossen. Klammer geöffnet für all die Leute, die mir immer wieder fragen können, wo in der Bibel steht, dass Sex in die Ehe hineingehört. Im Bundesverständnis Gottes ist das völlig klar. Weil wenn Gott mit Menschen oder Menschen untereinander einen Bund geschlossen hat, im Alten Testament, ist immer Blut geflossen. Und ich möchte da nicht zu fest in die Details gehen. Aber du weißt, was ich meine. Also nicht wegen dem Fußschlag. Und jetzt musst du hören. Der Freund vom Bräutigam hat im gleichen Haus geschlafen wie Brut und Bräutigam in der Hochzeitsnacht. Also ich stelle mir jetzt das so vor. Sie sind oben und er unten. Hey, wenn du Shalom, Alechem. Hevenu Shalom. Weißt du, möglichst laut, oder? Weil es ist ja ein bisschen eine komische Situation. Aber du musst wissen, und ich will es jetzt nicht lächerlich machen, du musst wissen, der beste Freund vom Bräutigam war der erste, der einen Jungfernschaftsklage entgegennehmen würde, wenn die Braut kein Jungfer mehr gewesen wäre, in der Hochzeitsnacht. Also er hat Verantwortung gehabt, das entgegenzunehmen. Es war eine wichtige Aufgabe, darum hat er auch dort geschlafen. Aber weißt du, ich stelle mir vor, der war vielleicht seit 20 Jahren Single gewesen. Oder hat vielleicht mit dieser Frau, hat sich auch vorstellen können, dass etwas hätte können passieren mit dieser Frau. Und jetzt ist er dort und hat den Kerzenständer, oder? Wenn du den Kontext hier verstehst, dann verstehst du, was der Johannes der Täufer hier sagt. Er sagt nämlich, meine Freude könnte nicht vollkommener sein. Und ich glaube, wenn wir uns können freuen am Erfolg der anderen, haben wir immer einen Grund zur Freude. Und das Prinzip ist so kraftvoll. Aber ich sage dir, wenn du 1-3, wenn du nicht weißt, woher du kommst, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du deinen Auftrag nicht kennst, ist Punkt 4 sau schwer. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir uns freuen können, und zwar von Herzen, am Glück der anderen. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir fest verankert sind in dem, wo Gott über uns denkt, und wir wissen, was unser Auftrag ist auf dieser Welt, dann können wir uns von Herzen freuen, wenn andere ihre Erfolge posten oder von ihren superschönen Ferien erzählen oder von ihren Durchbrüchen im Business. Und du bist vielleicht noch nicht so weit, aber kannst sagen, yes, so gut. Gott liebt mich und er hat einen Weg für mich. Und er segnet mich, so wie er die anderen auch segnet. Ich möchte enden und Musiker können bitte auf die Bühne kommen. Ich möchte mit einer persönlichen Geschichte enden. Weißt du, dass ich jetzt hier auf einer Bühne bin und Musiker auf die Bühne rufe, wäre für mich vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Ich selber bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Mein Leben hat immer aus Musik bestanden. Ich habe da ein paar Bilder mitgenommen, wo du siehst, ich habe jenste Instrument gespielt. Ich habe unzählige Flöten verbissen. Ich habe dann schlussendlich Klavier gespielt. Ich habe so auch meine Frau kennengelernt, die ihr hier oben rechts seht. Ich war Worshipleiter, Bandleiter, Songwriter. Und mein Leben, ich bin der Pianist, ich war bekannt als nicht der Pianist. Mit meiner Frau zusammen waren wir viel für Musik unterwegs gewesen. Und ich habe gewusst, wenn Gott mich mal möchte brauchen, dann durch die Musik. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Gott mich irgendwo sonst brauchen kann. Bis zu einem Punkt, wo ich wirklich gespürt habe, dass Gott mir sagt, hey, du bist nicht das, was du leistest. Du bist nicht der Pianist, Nick. Du definierst dich über Musik, aber du bist viel mehr als das. Ich habe gemerkt, ich habe mich angefangen zu definieren über meine Gabe. Ich bin stolz geworden. Ich konnte sehr häufig selber nicht worshipen, wenn ich nicht selber auf der Bühne war, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, also, das hätte ich jetzt besser hergebracht. Kennst du die Gedanken? Und so wie es Gott halt häufig macht, er hat mich in eine Zeit hineingebracht, wo er die Musik weggenommen hat von mir. Eigentlich das, was mich definiert hat, ist plötzlich weg gewesen. Und ich habe die Frage wieder neu beantworten müssen. Wer bin ich eigentlich wirklich? Jetzt, wo ich das nicht mehr habe, was mich definiert, meine Sicherheit mir weggenommen ist, hat Gott mir einfach in eine Zeit hineingebracht, wo ich die Frage wieder neu beantwortet und auch entdeckt habe, was Gott sonst noch alles in mein Leben hineingelegt hat. Wenn du mir vor 15 Jahren hättest gesagt, dass ich mal würde predigen, hätte ich gesagt, das ist nicht ganz alle Tassen im Schrank. Ich bin ein Musiker, ich kann doch nicht reden. Aber Gott muss uns manchmal durch gewisse Sachen durchnehmen, damit wir uns wieder ganz neu prägen von ihm. Und weißt du, Gott hat Humor. Ich bin jetzt seit 11 Jahren im ICF Zürich und ich werde dort Hebamme von ICF Worship genannt. Hebamme von ICF Worship. Was macht eine Hebamme? Eine Hebamme tut helfen, dass Kinder auf die Welt kommen. Nicht ihre eigenen, sondern ein Kind von jemand anderem tut sie helfen, dass die Kinder gebären. Und ich bin als Geschäftsführer vom Verlag bin ich verantwortlich, dass die Songs, die unsere Musiker schreiben, um die Welt gehen, dass die auf Alben gehen, dass die auf Spotify-Playlists, jetzt haben wir dort über 1 Million auf dem einen Song, wir fangen langsam an Erfolg haben. Ich nehme die Sachen, wo ich vor 15 Jahren das Gefühl hatte, ich bin doch der Songwriter. Ich tue doch nicht etwas promoten, das nicht aus meiner eigenen Federn stammt. Ich kann es doch besser. Aber Gott hat mir wie eine neue Identität müssen geben, damit ich weiss, was ist mein Auftrag. Und ich kann euch heute sagen, ich freue mich von Herzen an dem, was passiert. Und ich führe die Leute an, weil ich mich so freue, zu sehen, was sie machen. Sie haben ihren Auftrag, ich habe meinen. Und wenn wir alle an unserem richtigen Ort so leben, dann glaube ich, haben wir so einen krassen Impact für das, was Gott durch unser Leben möchte tun. Wenn wir nicht immer kämpfen gegeneinander, wer ist oben, wer ist unten, wer ist besser, wer ist schneller. Nein, sondern wenn wir Gott für uns kämpfen lassen und wir wissen, woher wir kommen, dankbar sind für alles, was Gott uns gegeben hat, uns lassen füllen von den Wahrheiten von Gott, unseren Auftrag immer wieder schärfen, für was bin ich eigentlich da, Gott, was ist mein Auftrag? Und wir dann gemeinsam können vorwärts gehen, indem wir uns freuen am Erfolg der anderen. Dann glaube ich, haben wir die Lektionen von Johannes der Täufer gelernt. Und ich glaube, das ist die Freiheit, das Leben in Freiheit, wo Gott für uns alle verheißen hat. Und ich möchte die Celebration schließen heute, indem das Band jetzt einen Song wird singen mit uns. Das ist ein Song, der genau das ausdrückt. I am who you say I am. Wo wir genau das proklamieren über uns. Ich bin nicht das, was mein Instagram sagt. Ich bin nicht die Summe von meinen Likes. Sondern ich bin der oder die, wo du sagst, dass ich bin. Ich bin kostbar. Ich bin wunderbar gemacht. Ich bin begabt. Ich bin ein Überwinder. Ich bin geliebt. Mir ist vergeben. Ich bin eine Tochter, ein Sohn, ein Freund von Gott. Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Das sind die Wahrheiten. Und ich wünsche mir, dass in den ersten paar Minuten, wenn die Band singt, dass du einfach dich füllen lässt. Das Kreuz ist da, das Gebetsteam ist parat. Vielleicht bist du in dieser Negativspirale von Neid und Missgunst. Vielleicht ist es daran, dass du das am Kreuz ableihst heute oben. Dass du bekennst, jawohl, ich beneide die Person. Ich wünsche ihr eigentlich das Schlechte in ihrem Leben, anstatt dass ich mich freue an dem, wo sie oder er erlebt. Dann ist es vielleicht daran, dass du das ans Kreuz bringst und loslässt und lässt austauschen von diesen Zusprüchen Gottes. Oder du kannst sonst ans Kreuz gehen und für dich beten. Aber lass uns die nächsten paar Minuten so nutzen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte es wegtun in unseren Herzen und möchte uns ganz neu seine Liebe in unser Herz hineinpflanzen, damit wir wirklich die Frau, der Mann sein können, die Gott gedacht hat, die er uns geschaffen hat.